So, wir sind in Lukas 9. Lukas 9, Vers 57. Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz. Ist schon, so sind so die letzten Vorbereitungen. Und da sind natürlich eine Menge Jünger auch, Männer und Frauen, die zum Glauben gekommen sind und wirklich Jesus nachfolgen. Ne? Wenn heute noch die 70 Jünger sehen, die ausgesandt werden, paarweise. Ne? Und als Jesus gekreuzigt wurde und wieder auferstanden, und bevor er zum Himmel gefahren ist, hat er halt gesagt: So Leute, ich komme in einer anderen Form, aber ich bin der gleiche. Ich werde kommen und euch Kraft geben. Ihr tut jetzt nichts. Silence. Zeigt euch nicht der Öffentlichkeit, ihr wartet und macht Gottesdienst und Lobpreis und sucht mich. So, ne? Und dann, da waren 500 Leute, Jünger. Und die gewartet haben, dann kam der Heilige Geist in Form von der Feuerflamme. Und dann wurde Jesus laut durch die Menschen. So. Und so ist halt hier, dass immer neue Leute dazukommen halt, so, die berührt wurden und zum Glauben kommen. Und hier sind drei Begebenheiten. Lass uns mal lesen. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer, Matthäus Evangelium steht, ist ein Schriftgelehrter. Da sprach ein Schriftgelehrter auf dem Weg zu ihm: Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Tja, die Füchse haben Gruben, die Vögel des Himmels, die haben Nester, aber der Sohn des Menschen, der hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Das ist erstmal ziemlich mutig, weil die Schriftgelehrten, die Pharisäer waren Feinde von Jesus, weil er nämlich genau das zerstört, wofür sie sich so anbeten. Wir haben den perfekten Gottesdienst, die perfekte Theologie, die perfekte Art vom heiligen Gott gegeben. Und Jesus kommt und sagt: Nee, scheiße alles. Das soll ein Gebetshaus sein, aber Gott ist hier nicht. Hier denkt nur jeder an sich selbst und baut sein eigenes Reich. Hier baut nur jeder für seine Kirche, für seinen Bauch. Aber keiner ist demütig und fragt nach dem Willen Gottes. Aber er ist hier und er macht ein Statement laut und klar, ne, und vor all seinen Kollegen und sagt so: Hey, ich glaube an dich. Ich weiß, was über den Messias geschrieben steht. Du bist der Messias, du hast es bewiesen. Die Schriften werden durch dich erfüllt. Ich folge dir nach. Bumm. Ne? Das heißt, hat sich geoutet. Und eigentlich müsste man sich ja freuen, aber Jesus sieht halt ins Herz und er sieht halt, der Mann hat die Kosten aber nicht überschlagen. Und er hat halt nicht weitergedacht, was es bedeutet, wenn man zu Jesus sagt: Ich will dir nachfolgen. Ja? Und so sagt Jesus halt hier zu ihm so: Hey, ich bin obdachlos, wenn du es so willst. Ich habe keinen Ort, wo ich für mich bauen kann. Es kann passieren, dass wenn du mir nachfolgst, dass du nicht mehr an dir selber bauen kannst, sondern dass ich dich von Ort zu Ort schicke. Und das dein Leben lang. So, dass du nicht weißt, wo du morgen schläfst. Ne? Ich werde dir alle Sicherheit nehmen, die du jetzt hast. Da ist kein Geld, da ist kein Ruhm, da ist keine Größe vielleicht für dich. Nun, das kann uns alle treffen. Ne? Ich meine, manche hat Gott berufen, so wie Abraham, und er hat alles verlassen, was er hatte. Und auf gut Glück, auf gut Gott, ist er los. Ne? Hat eine Menge mehr bekommen, als er hatte. Aber in einer anderen Form, nicht für sich persönlich. Ne? Und dann kenne ich zig Missionare, ne, da hat Gott reingesprochen ins Leben und bumm, die haben nichts, die leben auf der Straße. Ne? Wer weiß, wie viele Brüder und Schwestern wir schon an der Straße gesehen haben, die wir verachtet haben oder an denen wir vorbeigegangen sind. Ne? Wer weiß, wie wir Jesus angeguckt hätten, wenn er da unterm Stein pennt mit den ganzen anderen Pennern. Petrus und Johannes und so weiter. Ne? Und so kommt halt Jesus hier an und sagt so, hey, es geht nicht mehr um deinen Ruhm dann. Es kann sein, dass du dann verachtet wirst. Und so sollten auch wir diese Kosten überschlagen. Ne? Und ich war total genervt von diesem Getrommle und Getröte da, so, weil der Marathon ist. Ne? Und als ich mich dann beruhigt habe, so, weil ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich habe ein bisschen Erkältung und so und schwitze die ganze Zeit und jedes Geräusch ist irgendwie so doppelt und dann schwingt auf einmal alles. So, also Schrift tanzt und so. Ne? Und so sitze ich da und will mich an ein Wort erinnern und dann fangen die auf einmal an mit diesem so, und das die ganze Zeit durch. So, und aber da musste ich so an die Leute denken, die da Marathon machen. So, und an diesen Schriftgelehrten. Der Schriftgelehrte, wenn Jesus einen Marathon gemacht hätte, ne, so, das wäre so, als ob der sich Sportanzug anzieht, wo Jesus steht und sagt so, okay, ich renne mit. Ne. Ist aber Irrsinn, weil das schaffst du nicht. Ne. Ich werde zwar nie verstehen, warum Menschen sowas machen, aber durch meine Frau weiß ich, für jeden hat es einen Grund, ne, und es ist erfüllend, aber du musst eine Menge dafür tun, dein Leben umstellen. Du musst mehrmals trainieren und laufen und immer dir ein neues Ziel setzen, damit du überhaupt einen Halbmarathon schaffst. Ne? Und das ist eine Sache, die langwierig ist. Ne? Jemand wie ich, der nur rumsitzt, ne, oder jetzt nicht wirklich viel Sport macht, ich würde vielleicht 2-3 Kilometer schaffen und dann wäre meine Puste weg und meine Lunge würde brennen und ich würde jeden Muskel spüren, ich würde einfach umkippen. Stell dir das mal im Reich Gottes vor, Jesus sagt, es geht so nicht, weil alle 3 Kilometer würdest du sagen, ja, wir müssen Pause machen. Ne? Wir würden nie vorankommen. Und so ist es halt einfach schön zu sehen, hier von Nora, einer aus der Klasse, der macht auch mit, aber nur 5 Kilometer, ist anscheinend so, keine Ahnung, für Kinder oder so. Aber selbst dafür musst du schon gut, musst du laufen, vorher schon. Ne? Und so ist halt schön, bei Jesus zu sehen, so, das hat Kosten nachzufolgen und je reifer man wird, desto mehr wird es kosten und man muss tragen und ertragen, aber man wird dran gewöhnt. Ne? Jesus wird nie von jemandem verlangen, einen vollen Marathon zu laufen, wenn er noch nicht mal fähig ist, einen Halbmarathon zu gehen, ne, mit ihm. Aber es kostet. Ne? Und manche von uns kriegen da nie was mit. Andere umso mehr. Es kam noch ein anderer Typ dazu, der hatte ein anderes Problem. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Also jetzt kommt Jesus, der halt sagt, hey, folge mir nach. Der sprach, oh, gerne, aber Herr, erlaub mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Was so viel bedeutet wie, na klar folge ich dir nach, Jesus, du bist der Christus, aber lass mich noch warten, bis ich mein Erbe kriege. Und wenn ich das habe, mein Vater tot ist, dann kann ich alles verkaufen und dann bin ich bereit, dann habe ich keine Verantwortung, keine Pflichten mehr. Ja, Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Neue Situation. Kann ich nicht lesen. Naja, im Endeffekt lass die Welt die weltlichen Dinge tun, aber wenn du mir nachfolgen willst, tu du die geistlichen Dinge. Jeder, der an mich glaubt, wird von neuem geboren sein. Und wird nicht mehr hierher gehören. Wer Gott liebt, hasst die Welt, sagt Paulus irgendwo. Ne? Das definiert jeder für sich selber. Ich will jetzt gar nicht so tief reingehen, aber Jesus sagt halt so, nee, wenn ich dich rufe, dann musst du mein Leben annehmen. Ne? Und du musst zulassen, dass ich da drinnen wirke. Dass ich dir neue Aufgaben gebe, ein neues Erbe. Ne? Dass deine Schätze woanders sind. Also wenn du mir nachfolgen willst, dann stirb dich selbst und verzichte. Und eine dritte Person, die kommt, Vers 61, er sprach aber auch zum anderen, Herr, ich will dir nachfolgen. Zuvor aber erlaub mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber, der sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Man kann nicht zwei Herren dienen. Und es ist halt wichtig, ein Bauer, der zurückschaut, während er pflügt, den seine, wie nennt man die Dinge, Fugen? Nee, Forchen? Nee, was ist im Boden dann? Forchen, ne? Der hat halt krumme Forchen dann. So ein, und um sauber zu laufen, funktioniert das halt nicht. Wenn Jesus ruft, folgt mir nach, oder ich zu ihm sage, ja, ich möchte dienen. Ich möchte lieben. Ja, ich möchte Früchte bringen. Ich möchte Schätze sammeln. Ich will mein Leben dir geben, aber nicht nur für mich, sondern in mir brennt so ein, ne, dann muss man nach vorne schauen. Und zwar in dem Bereich, wo man pflügen muss. Ja. Jetzt kann man das aber nicht so verallgemeinern, weil das sind keine Gesetze hier oder so, die für jeden treffen, sondern das sind situationsbedingte Teile. Zum Beispiel hier in der Situation, Jesus läuft da mit seinen Jüngern, darf man nicht vergessen, und auf dem Weg, der hat eine Mission. Ne? So, und hier ist es so, dass die Männer und Frauen, die daran folgen und mitgehen, die verlassen alles, was sie haben. So, die werden noch später dann alles verkaufen, was sie besitzen und eine Art Kommune haben. So, und davon leben, ne? So, und hier ist ein Neuanfang und ein neues Reich, das gebaut wird. Wir haben ja auch letzte Woche gesehen, es gibt auch andere, die überhaupt nicht mit dürfen oder mit sollen in dieser Gruppe, sondern die treiben Dämonen dort und dort aus oder die Besessenen oder so, ne, wo Jesus sagt, du bleib mal zu Hause und da erzähl mal, was Gott Großes an dir getan hat, und die verkündigen dort, ne? Aber das hier ist eine spezielle Gruppe, ne, wo Jesus anfängt, seine Gemeinde zu bauen dann später. Die Gesetze zu bringen, eine neue Art von Gottesdienst und so weiter. Und gibt auch andere Beispiele, dass man das nicht als Gesetz sehen darf, so dass ich, wenn ich mich bekehre, meine Kosten sind, dass ich nichts besitze, kein Recht mehr habe auf Familie oder auf eigenen Namen oder auf was eigenes gründen oder sonst was. Zum Beispiel bei Petrus siehst du, dass der ist verheiratet, sitzt zu Hause chillig auf seinem Dach und trinkt ein Bier oder so, sonstig. So, und auf einmal kommt halt dieses Tuch da mit all diesen Essen, was die nie essen dürfen, weil es unrein ist. Ne? So, und Gott sagt so, hau rein, Barbecue, iss. Ne? So, und sagt dann, du gehst jetzt zu den Heiden und verkündigst dort. Ne? Habe ich das falsch gesagt? Was denn? Bei Cornelius?
Der war schon da. Und schlaf an ihrem Dach. Der war nicht bei Cornelius, sondern Simon und Gerber. Genau,
der. Ach so, rum war's. Na gut, ist ja auch egal. Jedenfalls kommt Gott zu ihnen und sagt, folg mir nach, geh dorthin, bekehre. So, und dann geht er auch wieder zurück. Ja. So, und bleibt in Jerusalem. Aber was wichtig ist, dass man halt sich bewusst macht, so, wenn man Jesus in sein Leben lässt und man wirklich alles will, dann kann es sein, dass Gott ab und zu echt ruft und dass es was kostet. Und dazu sollte man bereit sein, ansonsten, wie steht's hier? Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Und das sagt Gott auch zu uns. Und zu jedem anderen Menschen. Ja. Christus ist da schon ziemlich klar und ziemlich direkt, weil wir erwarten das ja auch von unseren Partnern, von, wenn man Geschäft hätten, von unseren Angestellten oder sonst was. Und wir erwarten das als Menschen für uns. Gott erwartet das genauso für sich. Ja. Das ist ein ganz normales Ding. Danach auch bestimmte der Herr, Kapitel 10, noch 70 andere und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in allen Städte und Orte, wohin er selbst kommen wollte. Das letzte Mal waren es nur die 12 Jünger, jetzt sind da 70 andere. Und das ist interessant, weil er sagt, macht Gruppen, ne, und dann sagt er, okay, ich habe vor, dort und dort lang zu gehen und dort zu sein, so, und ihr geht vor und fangt schon mal an zu verkündigen, der Messias kommt. schon mal die Kraft Gottes zeigen und heilen und so, ne? Eigentlich genau das Gleiche, was wir auch tun, so. Weil wir machen nichts anderes. Wir gehen in unserem Wirkungskreis, den Gott uns gibt, so, und verkündigen Christus, tun Wunder, geben Zeugnis, geben Segen von Gottes Reich, so, und im Endeffekt macht dann der Heilige Geist den Rest bei denjenigen, ne? So, wenn Jesus dann kommt und Wohnung nimmt im Herzen, dann geht's ab. Er sprach nun zu ihnen: Die Ernte, die ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Geht hin und siehe, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Tragt weder einen Beutel, noch eine Tasche, noch Schuhe und grüßt niemanden auf dem Weg. Lämmer sind absolut wehrlos. Was Gott hier fordert, ist halt, geht los ohne eigene Sicherheit, sondern vertraut mir. Vertraut mir, dass ich euch beschütze. Vertraut mir, dass ich euch führe. Vertraut mir, dass ich euch besuche. Und grüßt niemanden auf dem Weg. Lasst euch nicht ablenken. Sondern zielgerichtet. An den Ort, wo ich euch hinsende, dort geht, und das andere ist erstmal egal. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus, und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, ja, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird der Friede zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was man euch vorsetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und er sagt, da wo er nicht angenommen wird, da geht, und macht euch keinen Plan darüber. Ist nicht euer Ding. Ne? Ihr bleibt im Frieden. So, aber da, wo man von mir hören möchte, wo man mich sehen möchte, so, da bleibt auch und esst, was euch vorgesetzt wird. Ne? Und für mich ist das eine wichtige Sache irgendwie, aber das muss auch jeder für sich selber halten, wie er will. Da, wo ich, so wurde ich auch erzogen, aber ne, ich selber entscheide, wie ich esse und was ich trinke und was nicht, wie ich mich selbst ernähre, gesundheitlich irgendwie Sport mache oder Fitness oder auch nicht. So ein, das ist mein Ding, wie ich selber meinen Tempel pflege oder zerstöre. So ein, ne, kommt drauf an. So ein, aber wenn ich irgendwo zu Gast bin, sollte ich in dem Bereich lieben und mich zurückstellen und nehmen, was mir gegeben wird. Ich kenne nur ein Beispiel, zum Beispiel im Gefängnis. War irgendein Missionar, ich habe auch die Namen so vergessen, ist auch egal, aber der Pfarrer oder Priester oder so kam halt da zu dem Gefangenen und so weiter, hat von Jesus erzählt und der hat sich bekehrt und das Einzige, was der halt hatte, war ein Glas dreckiges Wasser. Und hat das dem Pfaffen halt hingedrückt und hat gesagt, so ein, hier bitte, irgendwas wollte er halt anbieten. Ich weiß nicht mehr, wie es geendet ist, ob er es getrunken hat oder nicht. Aber im Endeffekt, der Sinn ist halt so ein, ist halt respektlos und unhöflich, so ein, nicht das anzunehmen, was ist. Wenn du das bei manchen Kulturen hier machst in der Welt, so ein, dann wirst du nicht nochmal eingeladen oder Schlimmeres, ne? So ein, und genauso ist es halt auch, hier ist es wichtig, dass wir das annehmen, selbst wenn es, tja, uns anegelte oder so. Ich weiß noch, in Ungarn, wo der Hühnerfuß rausguckte und so, das beste Stück, ne, aus dem Gulasch. Das ist was, wo man sich echt überwinden muss. Also ich, das abzuknabbern oder so, ne, so ein, aber es ist egal, es ist einfach Gastfreundschaft. Ne. Wenn ich dann komme, wir müssen halt überlegen, so, wir sind da, um den anderen zu dienen. Wir sind da und berufen den anderen die Bedürfnisse des anderen zu stillen, ne? Und wir sind nicht dazu da, so, dass die anderen uns dienen, unseren Bedürfnissen entgegenkommen, wenn wir irgendwo hingeschickt werden. Ne? und geht nicht aus einem Haus ins andere. Und das hatten wir letztes Mal schon bei den Zwölfen, so ein da, wo ihr aufgenommen werdet, so da ist euer Hauptquartier, von da aus fungiert und dient mir. So ein, und sucht nicht was Bequemeres oder was Besseres oder was euch mehr entspricht. So ein, ne. Und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, da esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind. Und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gassen hinaus und sprecht, auch wenn der Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, den streifen wir ab gegen euch. Doch sollt ihr wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch aber, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als diese Stadt. Und das fand ich interessant, dass es im Gericht so eine unterschiedliche Strafe gibt. Dass es nicht so ist wie auf den Bildern, so schwarz-weiß, die einen kommen in die Hölle und brennen da mit Zähneknirschen und im Dunkeln so vor sich hin so, und die anderen kommen in den Himmel, ins Paradies so mit Jesus und sind glücklich und haben ihre Dönerbäume oder sonst irgendwas, ne, sondern dass es nochmal da unterschiedliche Strafen gibt oder ein anderes Gewicht, wie Gott dann richtet zwischen denen, die Jesus kennen und gehört haben und die Jesus nicht kennen und nicht gehört haben. Ne. Weiter gehe ich da nicht rein, weil ich würde da nur menschlich mir vorstellen, wie das Gericht aussieht oder was auch immer. Ne. Aber wir wissen, Gott ist gerecht, so ein Gott ist gut. So ein ne. Und hier sagt er halt so zu der Stadt, hey, ihr verkündigt den Messias und ich. Und Jesus kommt ja dann auch dorthin noch. Ne. Die gehen ja voraus und Jesus kommt danach rein. So ein wird auch in die Stadt gehen, wo sie ihren Staub abgeschüttelt haben, sind in die nächste Stadt. Aber Jesus kommt hinterher mit den anderen Jüngern und wird doch da nochmal sagen, hey, ich bin's, Jesus. Ne? Vielleicht tut sie ja Buße. So, aber ne? Ja, ist egal. Lass uns weiterlesen. Und wehe dir, Chorazin. Und wehe dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Chorazin und Bethsaida sind nicht weit von Kapernaum, ne, am Nordufer von Genezareth. Und diese Tyrus und Sidon, das sind Städte, die in Hesekiel 26 und bis 28 ist über die prophezeit. Das sind phönizische Städte am Mittelmeerufer. Ne? Und dieses Tyros ist interessant, ist eine riesige Handelsstadt. So Import, Export in ganze Welt. So ein direkt am Meer ist klar, der Hafen und so weiter. Muss eine echt gewaltige und mächtige Stadt sein, weil ich habe halt Hesekiel gelesen. Keine Ahnung. Superreich. Und das Gericht kam halt, weil die sich halt über Jahwe lustig gemacht haben. Ja, gesprochen, haha, wir sind Gott, wir können. Guck an, was wir für ein Reichtum haben, was wir für eine Macht und für einen Einfluss haben, wie wir aus eigener Hand, aus menschlicher Hand und unserer Weisheit und Verständnis so weit und so groß geworden sind. Wer ist Gott? Wir brauchen keinen Gott. Wir sind Gott. Ne? Und Zion ist genauso eine Stadt halt, über die da gesagt wird, und tschüssen, bald ist vorbei mit dir. Dann wird Gott zeigen, wer Gott ist. Und trotzdem, ne, sagt Jesus hier, die haben mich nicht gesehen. Wäre ich da reingekommen, so, die hätten sich bekehrt und Buße getan. Hätten die meine Worte gehört, hätten die meine Wunder gesehen, so wie Sodom oder Gomorra, die so verdorben waren und so bösartig und so gottlos und Gott entfernt, selbst da, sagt Jesus, wäre ich da reingekommen und hätte meine Worte gesagt, die hätten Buße getan, wie Ninive, bei Jona. Aber ihr, die ihr meine Worte hört und mein Volk seid und mich seht und die Wunder auch seht und ihr seid hartherzig mir gegenüber und deswegen wird euer Gericht halt schlimm sein. Doch es wird Tyros und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und ja, das hat mich heute echt zum Nachdenken gebracht, weil ich halt so dachte, ich werde mich echt bestimmt wundern, wir werden uns alle bestimmt wundern, wo wir zu hoch oder zu niedrig gerichtet haben. Ja. Wenn wir dann vor Gottes Gericht stehen und sehen, wen er da reinlässt und wen nicht. Ja. Oder wie er mahnt oder worauf er da wirklich guckt, was entscheidend ist für ihn. Ja. Weil im Endeffekt sagt Paulus, wir sind alle verdorben und da ist nichts Gutes in uns. Naja, und du, Kapernaum, Jesus, seine Heimatstadt, die ihn verworfen haben. Du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist. Ja, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Und wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ja, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Und zu derselben Stunde, da frohlockte Jesus im Geist. Moin. So schön, dass auch Jesus Freude war. So frohlockte. So einfach happy ist. Nicht so ist, wie manche Christen so Jesus vorleben, ne? So total im Gesetz und total geordnet und total emotionslos. Jesus sitzt da und er sieht die Jünger zurückkommen und er sieht, dass Gott wirkt. Ne? Und guck mal, warum er frohlockt. Ne? Also er sitzt ja da und die Jünger kommen an und erzählen und er guckt sich die Jünger an und denkt nur, oh, sind die Panne. Aber trotzdem macht er so einen geistlichen Freudenschrei in drinne und spricht halt, ich preis dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies den Weisen und den Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Ich frage mich, wie die Gesichter der Jünger da waren, als er das gesagt hat. Guckt seinen Jünger an und sagt oh Gott, ich bin so happy. Dass du die Dummen hier benutzt, und nicht irgendwie die angesehen sind. Ne? Und genauso froh lockt er auch über uns. Von daher. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Und zu den Jüngern gewandt, sagt er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß niemand als nur der Sohn. Und wem der Sohn es offenbaren will. Und er wandte sich zu seinen Jüngern besonders und sprach, glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sag euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Sorry, war heute ein bisschen platt die Predigt, aber Und was mich ermutigt hat, ist halt so ein irgendwie dran zu bleiben und unabhängig davon, ob ich gerade schwach bin oder ob ob ich akzeptiert bin oder angesehen oder nicht. So, ich finde es gut zu wissen, dass Jesus, egal in welcher Situation wir uns befinden, und auch der Klügste kann mal dumm sein, ne, oder benebelt, so ein, aber ich finde es trotzdem gut zu sehen, dass Christus halt nicht benebelt ist oder dumm, sondern dass er halt spricht in seiner Kraft und mit seiner Klugheit und seiner Stärke. So, dass er der ist, der sagt so, hey, du brauchst gar nichts. So, du brauchst noch nicht mal Schuhe. Du brauchst nicht vorsorgen, mit Geld ankommen, um mir zu dienen. So, du brauchst doch nicht Vorsorge treffen, so, dass du auch eine Miete hast und dass du Essen hast, wenn ich dich auf Mission schicke. So, du bist des Lohnens wert. Du mach dich einfach nur auf den Weg. Lass dich nicht ablenken von deiner Umgebung, wenn ich dich sende, so, sondern setze mich und meinen Willen ganz vorne hin und da renne drauf zu, bis du dort angekommen bist. Und wenn du dort angekommen bist, dann komm da klar mit dem, was dort ist. Ob es nur bequem für dich ist oder unbequem, ob da deine Essensliste ist oder nicht, so ein, ne, und tu das Werk eines Evangelisten. Und vertraue mir dann, dass ich nachkomme und mein Werk mit Kraft dann tue. So. Und für mich herausfordernd war halt, wieder erinnert zu werden, so, das hat Kosten. Und ich muss sagen, oft kriege ich das gar nicht mit oder oft denke ich, ja, in Ordnung, so ein fehlt mir nicht oder mache ich gern. So ein, ja, manchmal kostet es einem halt mehr, so Jesus zu dienen. So, von daher, ja, danke ich dir, dass du uns aussendest in diese Welt, ja, dass deine Jünger mehr sind als 70. Dass du uns auch nicht alleine aussendest, sondern dass du uns immer Menschen an die Seite gibst, so, die uns stärken, Brüder und Schwester. Ja, dass wir sicher sein können, dass du immer einen Weg hast, immer einen Weg für uns zu sorgen, uns zu beschützen. Ja, ich kann auch nur gebrochen durch dich sagen, so dass auch ich nur ein Lamm bin, dass du unter Wölfen schickst, ja, das sofort erschrickt und Angst hat, wenn irgendwas kommt, was größer oder gefährlicher wirkt, so als ich. Und doch weiß ich, sendest du uns, wenn du uns zu Wölfen schickst, so ein, ja, in Sicherheit aus, weil du mittendrin bist. Ja, vor dir brauchen wir uns vor keinem Feind fürchten, ja, weil du unsere Stärke bist, weil wir nicht unseren Willen tun, sondern deinen. Und wenn die Welt uns verwirft, dann verwirft sie dich. Damit denen, der sie gemacht hat. Also wollen wir auch da nicht stolz sein, sondern ja, lieber danken, dass wir dich angenommen haben und beten und hoffen, dass die Leute vielleicht doch noch umkehren, weil du vielleicht nur andere Jünger schickst oder weil dein Geist dann vorbereitet hat und zerbrochen. Ja, du hast bei mir so viele Menschen geschickt und so viele Situationen und Eindrücke und Bilder, und bis ich dann wirklich zu dem Punkt kam, wo ich gesagt habe, komm, mein Leben jetzt und werd echt. Ja, bitte gib uns Kraft und Hoffnung für die, bei denen, die wir schon lange lieben und dienen und bei denen wir schon lange investieren. Gebet und auch praktisch. Ja, und die trotzdem hart sind und dich verwerfen. Ja. Ich danke, dass du treu bleibst. Ja, und ich will dir geben, was dir gehört. Amen.